Eine Info zunächst vor der Predigt. Und zwar etwas ungewöhnlich für mich. Ich habe heute eine Predigt bestehend aus drei verschiedenen Teilen. Im ersten Teil werfen wir einen Blick in die Vergangenheit und gucken auch ein bisschen, was unsere Tage so bringen. Im zweiten Teil möchte ich euch gerne an Glaubensgrundsätze erinnern, die wir unbedingt festhalten sollten. Und im dritten Teil machen wir einen Ausflug in die Apostelgeschichte und sehen ein nachahmenswertes Beispiel. Das Thema habt ihr schon gehört, allein Christus. Vor fast 500 Jahren, am 31. Oktober 1517, hatte der 34-jährige Augustinermönch, Professor Dr. Martin Luther, seine 95 Thesen an die Türe zu Wittenberg angeschlagen. Eine damals gängige Praxis, denn diese Türe, es war nicht das Hauptportal, war eine Art schwarzes Brett. Erkenntnisse von Gelehrten wurden auf diese Weise veröffentlicht und zur Diskussion gestellt. Allerdings war das in der Regel in Latein verfasst und damit für das allgemeine Volk unverständlich. Als aber Luthers Studenten diese Thesen in Deutsch übersetzten, fand es eine weite Verbreitung im Land. Nie und nimmer war sich Luther bewusst, was aus diesen 95 Thesen sich im Lauf der Zeit entwickeln würde. Seine Kritik richtete sich hauptsächlich gegen unbiblische Lehren und Praktiken der katholischen Kirche. Kirchliche Traditionen, Beschlüsse der Konzile, Aussage der Päpste waren gleichgewichtet oder gar mehr als die Heilige Schrift. Auch die sogenannte Werksgerechtigkeit, was so viel wie bedeutet, dass der Mensch einen Teil zu seinem persönlichen Heil beizutragen hatte, hatte er als unbiblisch erkannt. Dazu kamen die Reliquien und die Heiligenverehrung. Und ich zitiere aus dem Band 3 von 2000 Jahre Kirchengeschichte. 18.970 Reliquienpartikel ruhten zur Zeit Luthers in der Wittenberger Schlosskirche. Zum Beispiel zwei Partikel vom Schleier Marias, besprengt mit dem Blut Christi unter dem Kreuz, oder ein Partikel von der Myrrhe der drei Könige. Bei einem andächtigen Besuch sind maximal 1.902.270 Jahre Ablass vom Fegefeuer zu bekommen. Es tritt heute nicht mehr so krass zutage wie damals, aber präsent ist diese Tradition immer noch. Auf einer katholischen Seite habe ich Folgendes gefunden. Also das war letztes Jahr. Das heilige Jahr der Barmherzigkeit begann am 8. Dezember und endet am 20. November 2016. Dazu werden bis zu 33 Millionen Pilger in Rom erwartet. Das Durchschreiten der heiligen Pforte symbolisiert im Rahmen der Wallfahrt den Übergang von Schuld zur Gnade, verbunden mit Gebet, Beichte und Eucharistie können Gläubige dabei einen Ablass erwerben. Anke und ich waren im heiligen Jahr 2000 auch in Rom und wollten den Petersdom besichtigen, und an dem Tag war nur die heilige Pforte offen. Sind wir eben auch durch. Hätte fast gesagt, wer weiß, aber das ist natürlich Quatsch. Gegen diesen Ablasshandel richtete sich die Kritik Luthers in ganz besonderer Weise. Als Priester war er gewohnt, Gemeindemitgliedern die Beichte abzunehmen. Zunächst kamen immer weniger, dann aber stellte er fest, dass sie einen Ablassbrief gekauft hatten und ihm zu verstehen gaben, dass sie die Beichte nicht mehr nötig hatten. Durch sein intensives Bibelstudium entwickelte sich im Laufe der Zeit eine reformatorische Lehre, die zusammengefasst unter anderem in kurzer und einprägsamer Weise bekannt gemacht wurde. Bekannt sind sie unter den sogenannten vier Solas oder vier Sole. Das heißt, Sola steht für allein. Solus Christus, also allein Christus. Sola Scriptura, allein die Schrift. Sola Gratia, allein die Gnade. Und Sola Fide, allein aus Glauben. Ihr werdet vielleicht denken, das ist uns längst bekannt. Und da kann ich nur sagen, das hoffe ich. Aber diesen Aussagen wird heute mehr und mehr widersprochen. Wir als Gemeinde leben nicht auf einer Insel der Glückseligen, sondern wir sind mittendrin in den geistlichen Auseinandersetzungen unserer Zeit. Deshalb hat die Predigt heute einen prophylaktischen, einen seelsorgerlichen prophylaktischen Grund und einen Charakter. Das Wort des Jahres 2016 war ja postfaktisch. Aus der Zeit, zitiere ich, der Wochenzeitung, der Begriff postfaktisch ist zum Wort des Jahres 2016 gekürt worden. Das gab die Gesellschaft für deutsche Sprache bekannt. In politischen und gesellschaftlichen Diskussionen gehe es zunehmend um Emotionen anstatt um Fakten, hieß es in der Begründung der Philologen, das sind also Sprach- und Literaturwissenschaftler. Immer größere Bevölkerungsschichten seien aus Widerwillen gegen die da oben bereit, Tatsachen zu ignorieren und sogar offensichtliche Lügen zu akzeptieren. Insofern stehe das Wort für einen tiefgreifenden politischen Wandel. Und dieser Wandel macht auch vor freikirchlichen Gemeindetüren nicht Halt. Diese Wahrheiten, die wir aus der Bibel glauben, sind mittlerweile über 2000 und mehr Jahre alt. Das in der heutigen Zeit zu glauben, ist deshalb höchst prämodern, wenn nicht geradezu uralt. Aber ist das schlimm? Ich stelle nämlich mit allen anderen Bibellesern fest, das, was die Bibel sagt, ist die Wahrheit. Das ist keine Einbildung, sondern hat mit Erfahrung zu tun. Bestimmt hat euch alle schon einmal ein Text getröstet, ermutigt oder zur Entscheidungsfindung beigetragen. Wenn das so ist, bleiben wir also dabei. Allein Jesus Christus, allein die Heilige Schrift. Aufweichungserscheinungen gibt es um uns herum zuhauf. Jemand sagte einmal, mit seiner Einstellung würde Martin Luther zu keiner wichtigen Konferenz der EKD, also das ist die Evangelische Kirche Deutschlands, mehr eingeladen. Ihr habt wahrscheinlich gelesen oder gehört, dass Bischöfe im Oktober letzten Jahres eine Wallfahrt gemacht haben nach Israel und waren auf dem Tempelberg und haben dort ihre Bischofskreuze abgelegt. Bedford Strom wird zitiert, wir haben das aus Respekt vor den Gastgebern gehandelt. Es handelt sich aber in keinster Weise um eine Verleugnung des Kreuzes, sondern um eine Antwort auf den Wunsch der Gastgeber. Ich glaube, dass er das ernst gemeint hat. Ich bin mir aber auch sicher, dass die Gastgeber das anders gesehen haben. Ungläubige, das sind alle Nicht-Muslime, müssen dem Islam unterworfen werden. So oder so. Statt ihren Glauben zu demonstrieren, haben diese wohlmeinenden Bischöfe mit der Geste dem Islam Respekt gezollt. Sie haben sich in diesem Moment dem Islam unterworfen. Vergangenes Jahr wurde ein Impulspapier Reformation und Islam der EKD veröffentlicht, wo es unter anderem heißt, im Blick auf Christus allein müsse gefragt werden, wie die darin zum Ausdruck gebrachte Exklusivität Jesu Christi in einer religiös pluralen Gesellschaft so bekannt werden kann, dass sie im Dialog nicht als anmaßend oder überheblich wahrgenommen wird. Natürlich muss man nicht in einem Gespräch mit dem ersten Satz gleich Johannes 14, Vers 6 zitieren, wo es heißt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Aber es kann nicht sein, dass wir aufgrund einer Ängstlichkeit eben Jesus als den einzigen Weg verleugnen. Es sind Beispiele dafür, dass das Urteil sterblicher Menschen mehr gefürchtet wird als das Urteil Gottes. Jesus warnt in Matthäus Kapitel 10: Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Luther machte sich damals die katholische Kirche zum Feind. Heute stehen wir als Gemeinde Jesu weltweit mehr oder weniger, stehen der Gemeinde Jesu weltweit mehr oder weniger alle feindlich gegenüber. Ob nun theoretisch oder auch praktisch. Ich erinnere nur an Neustart, das ist diese Initiative hier am Ort, die mir eigentlich angedeutet haben, dass sie das nicht möchten, dass ich Moslems etwas von Jesus Christus sage. Ich habe auch angeboten, dass wir als Gemeinde mithelfen könnten, Patenschaften zu übernehmen. Und da habe ich gemerkt, dass sie zwar nicht gesagt, nee, das wollen wir nicht, aber da wurde mir eine ausweichende Antwort gegeben, die klar und deutlich war, nee, das wollen wir nicht. Die Frage ist, welche Position nehmen wir als Christen, als wiedergeborene Christen in diesen Auseinandersetzungen ein? Ich für meinen Teil möchte euch sagen, dass ich mit Gottes Hilfe Jesus Christus und seinem Wort treu bleiben möchte bis zum Ende. Und wie ist es mit dir? Wichtig ist, dass wir nachdenken und biblische Wahrheiten verinnerlichen, solange wir noch Zeit zum Nachdenken haben. Allein Jesus Christus. Luther erkannte im Gegensatz zur katholischen Lehre, dass das Heil, die Vergebung der Schuld und ewiges Leben allen Menschen allein durch Jesus Christus zuteil wird. Das heißt, gute Werke, Heilige, auch Maria, Reliquien, Rosenkranz, Zehnvaterunser etc. reichen nicht. Das waren und sind ganz nutzlose Praktiken, die mit dem Evangelium, mit der biblischen Lehre gar nichts zu tun haben. Allein Jesus Christus, das hat Luther zu seiner Zeit unter Lebensgefahr bekannt. Heute haben wir, wie zu allen Seiten der Kirchengeschichte, denselben Auftrag. Bevor wir aber bekennen, sollten wir uns ganz sicher sein, was wir glauben. Und ich möchte stichpunktartig euch an fünf Tatsachen erinnern. Und jetzt kommt der zweite Teil. Und zwar Jesus Christus allein. Als erstes seine Präexistenz. Das wird wunderschön und deutlich dargelegt im Johannesevangelium. Kapitel 1 heißt es im Vers 15, Johannes, also Johannes der Täufer, zeugte von ihm, rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir, denn er war eher als ich. Nun, man kann es nachlesen, Johannes der Täufer wurde 6 Monate vor Jesus geboren. Johannes Kapitel 8, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Abraham lebte circa 2000 Jahre vor Jesus. Und im hohepriesterlichen Gebet, Kapitel 17, da betet Jesus, und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jesus Christus ist Gott von Ewigkeit, war aber für seine Zeit auf der Erde auch ganz Mensch. Das zweite, seine menschliche Geburt in Bethlehem. Micha, Kapitel 5, Vers 1, da heißt es, also das Alte Testament, und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang vom Aufgang und von Ewigkeit her gewesen ist. Die Erfüllung in Matthäus Kapitel 2. König Herodes hat gehört von den Weisen aus dem Morgenland, dass der König der Juden geboren sei. Da heißt es, als aber der König es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie aber sagten zu Bethlehem in Judäa, denn so steht es durch den Propheten geschrieben, und du Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird mir ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Seine Geburt, sein Ort und vieles mehr wurde in alttestamentlichen Schriften vorausgesagt. Erfüllte Prophetie ist ein Zeichen göttlichen Ursprungs, denn nur er weiß die Zukunft. Ich habe einmal die beiden Wörter Koran und Prophetie eingegeben. Und da bin ich zu einem Blog gekommen, wo, also es ist ein Fragender und ein Antwortender, beide hatten arabische Namen. Der Fragende sagte sinngemäß, die Christen behaupten, die Bibel sei göttlichen Ursprungs, weil es viele Prophetien gibt, die sich auch zum Teil erfüllt haben. Gibt es im Koran auch Prophetien? Der Antwortende schreibt dann zurück, Mohammed hat eine Schlacht bei so und so den Sieg vorausgesagt. Punkt. Der Fragende mehr nicht. Dass Jesus auf der Erde ganz Mensch und ganz Gott war, wird auch an seinem Namen deutlich. Der Engel Gabriel sagte zu Maria in Lukas Kapitel 1, Vers 31, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Das war damals ein gängiger Vorname. Zum Beispiel Apostelgeschichte 13 ist davon von einem Zauberer die Rede, von einem Juden, dessen Name war Bar Jesus, also Sohn des Jesus. Zu Christus, dem Messias, dem Gesalbten, ist er geworden durch die Auferstehung von den Toten. Apostelgeschichte 2 heißt es, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt und der natürlich auferstanden war. Also Jesus ist die Betonung, hat die Betonung der Erniedrigung, ja, des menschlichen Namens, seine Erniedrigung, und die Betonung Christus ist sein Hoheitsname, sein Gottesname. Also seine Präexistenz, seine menschliche Geburt, sein stellvertretender Tod. Jesaja 53, das wunderschöne Kapitel über den leidenden Messias. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren. Und er tat seinen Mund nicht auf. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Die Erfüllung in Johannes Kapitel 1. Am folgenden Tag sieht er, also Johannes der Täufer, Jesus kommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Sein Tod war der eigentliche Grund seines Kommens auf die Erde. Nicht um Wunder zu tun. Diese Wunder waren nur ein Beweis seiner göttlichen Autorität. Er kam, um für die Sünde der gesamten Menschheit zu sterben und sie für die, die an ihn glauben, aus dem Weg zu räumen. Es hätte keine andere Möglichkeit der Errettung gegeben für uns Menschen. Seine Auferstehung als Viertes. Psalm 16 wird vorausgesagt, denn meine Seele wirst du dem Tode nicht lassen, du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe. Und in seiner ersten Pfingstpredigt bezieht sich Paulus in Apostelgeschichte 2 darauf, indem er sagt, ihr Brüder, es sei mir erlaubt, mit Freimütigkeit zu reden über den Patriarchen David, dass er gestorben und begraben und sein Grab bis auf diesen Tag unter uns ist. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt, er ist nicht dem Reich des Todes überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Was hätte all das genützt, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Die Antwort ist ganz einfach, gar nichts. Zu Hause könnt ihr mal 1. Korinther Kapitel 15 lesen. Da diskutiert Paulus diese Idee, dass Leute behaupten, Jesus wäre nicht auferstanden. Es gibt ja heute auch moderne Theologen, ja, die sagen, das Grab war überhaupt nicht leer. Aber wenn das denn so wäre, dann heißt es in Vers 17, wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Also ohne Auferstehung Jesu wäre alles, ich sage es mal ganz platt, für die Katz. Aber wunderbarerweise heißt es in Vers 20, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Und daran gilt es festzuhalten. Last but not least, fünftens seine Wiederkunft. Sacharja 12, da wird vorausgesagt, und sie werden ihn ansehen, welchen sie durchstochen haben, und werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind, und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt über das erste Kind. Offenbarung Kapitel 1, die Erfüllung, siehe, er kommt in den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben, und wehklagen werdet seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Das ist unsere Hoffnung, dass Jesus eines Tages wiederkommt, um sein Friedensreich aufzurichten. Die Bibel spricht hier vom zweiten Kommen Jesu. Beim ersten Mal kam er sichtbar als Mensch, beim zweiten Mal wieder sichtbar, aber als Herr. Aber das betrifft uns nicht unmittelbar, denn wir als Christen warten auf die Entrückung. Dabei werden wir von unserem Herrn und Heiland abgeholt, nicht von der Erde, sondern in der Luft. Es heißt in 1. Thessalonicher Kapitel 4, denn der Herr selbst wird bei dem Befehlsruf, bei der Stimme des Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig geblieben sind, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Wenn wir das geglaubt haben und glaubend in unsere Herzen sozusagen eingraviert haben, dann sind wir auch in der Lage, wie die Generationen vor uns, mutig Jesus Christus zu bekennen. Und deshalb als drittes noch ein kurzer Ausflug in die Apostelgeschichte. Ein Beispiel, wie das aussehen kann. Apostelgeschichte 3 wird von der Heilung des Gelähmten am Tempel berichtet. Petrus und Johannes, die treffen auf diesen Mann und heilen ihn. Anschließend predigt Petrus seine zweite Predigt. Und da heißt es im Kapitel 4, als sie gepredigt haben, kamen Priester und der Hauptmann des Tempels und Sadduzäer, die waren furchtbar verärgert, dass der Petrus über die Auferstehung Jesu predigte. Nun muss man wissen, die Sadduzäer waren ein Teil des Hohen Rates. Der andere Teil waren die Pharisäer. Während die Pharisäer an die Auferstehung der Toten glaubten das die Sadduzäer nicht. Und da möchte ich erinnern, in Apostelgeschichte 23, Paulus hat einen ein Tumult entfacht. Es steht sogar dran, da er wusste, dass Pharisäer und Sadduzäer den Hohen Rat bildeten. Und hat er gesagt, ich bin ein Pharisäer, der Paulus, und wegen der Auferstehung stehe ich hier. Und da haben sich die beiden Parteien haben sich praktisch gekloppt, möchte ich. Also das sehe ich aus dem Zusammenhang der Schrift. Und sie waren empört, weil Paulus eben ausgerechnet die Auferstehung Jesu verkündigt hat. Und sie ließen beide, Petrus und Johannes, über Nacht einsperren. Am anderen Tag kam es zur Gerichtsverhandlung. Und die große Frage des Hohen Rates war im Vers 7, Kapitel 4, Apostelgeschichte. Und nachdem sie sie in die Mitte gestellt hatten, fragten sie sie, in welcher Kraft und in welchem Namen habt ihr dieses getan? Der Hohe Rat war der Meinung, dass mit dem Tod Jesu das Problem gelöst sei. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Zu Tausenden bekehrten sich Menschen, als sie die Predigt des Petrus hörten. Und dazu war ein Wunder geschehen, wie zur Zeit Jesu. Mit welcher Kraft und in welchem Namen? Die Antwort des Petrus: Da sprach Petrus erfüllt mit Heiligem Geist zu ihnen, Oberste des Volkes und Älteste, wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch diese geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, im Namen Jesu Christi, des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Welch klare Worte von Petrus, ohne Scheu vor den Männern, die Jesus einige Wochen zuvor zum Tod verurteilt hatten. Da war auch keine Spur mehr von Furcht, die ihn vorher dazu brachte, Jesus zu verleugnen. Warum? Petrus glaubte an den einen, Jesus Christus, an das, was er war und ist. Und so haben Glaubende den Heiligen Geist, die Kraftquelle, der Beistand, den Jesus nach seiner Himmelfahrt zur Erde sandte. Dann sagt Petrus weiter, das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verachtet und zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, auch kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben, in dem sie errettet werden müssen. Also absolut unmissverständlich macht Petrus klar, allein Jesus Christus ist die Ursache des Wunders. In ihm allein, ganz allein, ist das Heil, durch das ein Mensch errettet werden kann. Durch die Heilung des Gelähmten tat der Herr übrigens das, was am Ende vom Markus-Evangelium steht. Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte durch das Wort, durch die darauffolgenden und das Wort durch die darauffolgenden Zeichen bestätigte. Jesus Christus allein. Wer dabei bleibt, wird zukünftig in irgendeiner Form angegriffen werden. Aber es lohnt sich, standzuhalten. Amen.